Herzlich willkommen, hier ist eine neue Folge Berlin gewinnt mit Olympia, unser Podcast. Und ich freue mich total, in dieser Folge nicht nur einen ganz, ganz erfolgreichen Sportler zu Gast zu haben, einen Olympia-Botschafter zu Gast zu haben, einen Mann, der nicht nur sehr viele Olympische Spiele erlebt hat als Sportler, sondern auch, genauso wie ich, begeistert ist von der Idee, Olympische und Paralympische Spiele nach Berlin, nach Deutschland zu holen. Außerdem hat er selber einen Podcast, wo er Menschen aus dem Sport trifft, Sportlerinnen, Sportler, Funktionäre und ist heute quasi in anderer Rolle, nämlich heute bei mir zu Gast. Freue mich sehr, dass Ronny Raue da ist. Ronny, herzlich willkommen.
Freut mich sehr, Matthias.
Freue mich sehr. Ich habe es gerade gesagt, du hast selber einen Podcast, Hauptsache Sport, sprichst da auch immer wieder viel über den Sport. Euch gibt es alle 2 Monate, glaube ich, ungefähr.
So im Schnitt, genau.
Im Schnitt, aber du bist es auch gewöhnt, Interviews zu geben. Ist schon okay.
Ja, ich finde das jetzt keine Interviewsituation hier mit dir. Das ist ja eher ein freundschaftliches Gespräch, was wir hier führen. Daher, wie gesagt, freue ich mich auch, dass wir uns hier zusammen eingefunden haben und einfach mal ein bisschen quatschen können. Vor allen Dingen, wie du sagst, über die Dinge, die eigentlich Olympische Spiele mit sich bringen können und was es für einen Impuls geben kann. Und das ist, glaube ich, einfach erzählenswert und das kann man nicht oft genug erzählen.
Wenn man sich dein Sportlerleben anschaut und wenn man sich mit deinem Leben so ein bisschen beschäftigt, als Kanute, als Mann auf dem Wasser, kann man schon sagen, ein Leben für den Sport? Das war so eine Überschrift, die ich mir überlegt habe, als ich mir so deinen Werdegang so ein bisschen angeschaut habe.
Ja, absolut. Ich habe ja auch relativ früh schon angefangen und tatsächlich ist das auch eine Geschichte, die ich immer sehr, sehr gern erzähle. Natürlich wie jedes Kind, ich bin im Verein groß geworden, in meinem Fall schon relativ jung auch in den Verein reingeboren worden, weil meine Eltern waren beides Kanuten. Aber irgendwann hat sich so eine Vision gebildet. Ne? Was will man eigentlich mit dem Sport anfangen? Wo will ich hin? Und tatsächlich war es 1992, Olympische Spiele Barcelona, dass ich zum ersten Mal so auch Olympische Spiele wahrgenommen habe. Ne? Damals am Bildschirm mit meinem Papa vom Fernseher und ich war damals 11 Jahre alt.
Ich wollte gerade sagen, du bist 81er, glaube ich, ne?
Genau, ich war 11 Jahre alt und da hat es so ein bisschen so schon so begonnen, dass ich so bei der Eröffnungsfeier gesehen habe, wenn die Fahne schwenken, die Deutsche, und mit Stolz da ins Stadion einmarschieren, dass so Gänsehaut bei mir entstanden ist. Ich konnte natürlich damals noch gar nicht greifen, warum, aber es hat schon was bewegt in mir. Und dann war es tatsächlich 1993, als da die Kampagne gestartet ist zu Berlin 2000, also die Olympia-Bewerbung. Und da gab es in der Stadt ganz, ganz viele Mitmachprojekte, ganz, ganz viele Dinge auch über Olympia, ganz, ganz viele Impulse auch, die mit Olympia zu tun hatten. Und ich habe eigentlich alles aufgesaugt, alles mitgemacht, auch in den Vereinsebenen mitgemacht. Und das war bei mir so ein bisschen auch der Moment, wo ich gesagt habe, okay, das
will ich.
Das will ich und ja. Ich hätte gerne, und das war vor allen Dingen wirklich so mein Mindset drin, ich würde gerne Olympische Spiele vor meiner Familie, vor meinen Freunden und würde gerne zu Hause etwas ganz Großes im sportlichen Bereich schaffen. Und tatsächlich waren 2000 dann auch meine ersten Spiele mit 17. Allerdings natürlich leider nicht, wie jeder weiß, in Berlin, sondern in Sydney. War trotzdem ein großartiger Moment für mich. Aber natürlich, wenn man jetzt zurückdenkt, das war für mich schon so der Startschuss eigentlich gedanklich, wo ich hin wollte und was mich dann tatsächlich dazu bewegt hat, olympisch zu denken.
Also kriege ich Gänsehaut, wenn du das erzählst, ganz ehrlich, weil bei mir waren es, ich bin 2 Jahre älter als du und meine ersten bewussten Spiele war 88 Seoul. Und ich hatte habe ich auch nur am Fernsehen natürlich angeschaut, ne, damals. Und die Fechter, unglaublich stark, kann ich mich erinnern. Im Schießen gab es eine der ersten Goldmedaillen, Silvia Schmidt, glaube ich, hieß sie. Das sind also Dinge, die sind dann noch da irgendwie. Und natürlich bin ich jetzt in meiner sozusagen angezündeten Olympiageschichte, dein Name auch natürlich völlig für mich in meiner Olympiageschichte, der Name Ronny Raue immer da. Ich meine, weil du eben von 2000 bis 2021 ja alle Spiele, berichtige mich bitte, aber du hast alle Spiele mitgemacht.
Genau, sechsmal war ich bei Olympischen Spielen dabei.
Und ich kann mich gut erinnern, wie ich sozusagen dich mal in einem Interview bei der Deutschen Sporthilfe im Club der Besten interviewen durfte. Und da hatte ich damals so diesen, ich weiß auch, weil du, dann hattest du, das war glaube ich nach Tokio 21 und dann hattest du irgendwie gesagt, so jetzt ist Schluss und ich höre jetzt auf und so. Und ich hatte nur so, ich so, ey krass, da steht Ronny Raue neben mir, das gibt's ja gar nicht, das ist ja, okay, wow, jetzt kommt nur noch der Bundeskanzler und der Papst. So.
Ja, jetzt übertreibst du ein bisschen. Auch.
Nee, aber weißt du, was ich meine? Wenn man sportbegeistert ist, dann sind das ja auch Leute wie du, die da einfach eine ganze Generation mitgeprägt haben, eben auch mit vielen Erfolgen, 16-mal Weltmeister, 2-mal olympisches Gold, plus viele, viele weitere tolle Medaillen in beiden Bereichen, Europameisterschaften und so, alles, was dazugehört. Aber dieser Gedanke, und der eint uns.
Ganz genau.
Ich denke olympisch. Was ist das für ein schöner Satz?
Ja. Und tatsächlich, um da auch mal eine Geschichte vielleicht anzuschließen, ich finde, das macht zum Beispiel auch in meiner Welt ein olympisches Dorf aus. Ich habe da eine Begegnung, die 2004 stattgefunden hat, die mir das auch so richtig deutlich gemacht hat. Also egal, wen du im Olympischen Dorf triffst, da sind ja auch Superstars, die man selber dann letztendlich auch nur aus dem Fernsehen sieht, aber auch Menschen, die man gar nicht kennt, und alle sind irgendwie auf einem Level, haben ein gemeinsames Ziel. Und ich hatte damals 2004, hatte ich abends mal Physiotherapie, bin dann alleine deswegen in die Mensa gegangen, die war super voll zu dem Zeitpunkt. Ich habe mich dann hingesetzt und vor mir war noch ein Platz frei und da hatte ich dann jemand hingesetzt und ich habe das nicht so wahrgenommen, habe mein Essen in mich reingeschaufelt und habe dann irgendwann hochgeschaut und habe gesehen, okay, Michael Phelps ist vor mir. Und dann haben wir wirklich zusammen Abend gegessen, haben ja uns unterhalten, als wenn wir ihn schon ewig kennen, aber das hat mir gezeigt, hier sind wirklich alle gleich, hier haben alle den gleichen Traum und alle schätzen einander wert.
Ist das so eine Kantinensituation? Muss man sich das, also ist ja keine Restaurantsituation, ne?
Nee, genau, ist schon wie eine Kantine, so muss man das, ja, genau. Mhm. Also man hat ja wie eine Riesenhalle, wo quasi verschiedene Essensausgaben sind und da setzt sich halt jeder irgendwo hin, wo gerade Platz ist. Und wenn es dann voll ist, dann ist es auch nicht immer, dass man nach einem deutschen Trikot schaut, sondern setzt man sich einfach hin. Und in dem Fall, wie gesagt, war es wirklich ein Wahnsinnszufall, aber wie gesagt, das hat mir gezeigt, wie ähnlich wir dann doch alle sind, ne?
Ob du noch da oder
nicht? Nee, das nicht tatsächlich. Es war, ich war auch überfordert in dem Moment. Also ich habe eine Weile gebraucht, überhaupt zu checken, was das situationsmäßig hier gerade ist. Aber im Nachhinein war das natürlich für mich ein total krasser Moment und das ist mir erst so beim Rausgehen dann bewusst geworden.
Vor dem Sport, aber auch, ich sag mal, unter der olympischen Flagge, wenn das Feuer brennt. Aber das gilt auch übrigens für Weltmeisterschaften, aber Olympia hat da nochmal ein anderes Flair. Da sind alle gleich, ne? Und da sind alle mit einer, für mich ist immer so ein schönes Beispiel Dirk Nowitzki, 2008, da bist du ja auch hinterhergelaufen, als er die Fahne getragen hat in Peking. Diese Begeisterung eines absoluten Weltstars, der schon MVP in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga war, 3 Jahre später Champion geworden, etwas Unfassbares ja auch erreicht hat, karrieretechnisch, der immer sagt, bis heute, einer der schönsten, vielleicht der schönste Moment war Olympia. Das zu erleben. Ich finde, das sagt immer alles so. Ne? Wenn eben Weltstars stolz sind, für ihr Land bei Olympia anzutreten. Warum ist das anders als bei einer WM?
Ja, weil wie gesagt, du trittst in dem Moment nicht nur für deine Sportart an, sondern du trittst für das Team Deutschland an. Das eint uns extrem. Also es ist ja auch für mich immer so ein bewegender Moment gewesen, ins Olympische Dorf anzureisen. Und du siehst an dem, sag ich mal, an dem deutschen Komplex, siehst du die deutschen Fahnen und du siehst, das ist hier viel größer als ich selber. Und dann merkst du, das ist hier keine WM, wo du, sag ich mal, in deinem eigenen Kosmos bist, sondern du bist hier wirklich für dein Land. Und das eint uns natürlich alle. Und das, was Dirk, glaube ich, auch gefühlt hat und was er fühlt, ist, wir wollen alle sportlich erfolgreich sein. Und auch WM-Titel sind natürlich was Besonderes. Auch ein NBA-Titel ist was Besonderes. Aber, und die Ringe bringen halt mit sich, dass wir ganz viele Werte damit auch verkörpern. Wir saugen da natürlich Dinge auf, die uns seit klein auf getrieben haben, die uns quasi in der DNA mitgegeben wurden. Und das mündet dann in diesen Ringen. Und diese Werte dann wirklich zu vereinen, das kannst du, glaube ich, nur bei Olympischen Spielen so fühlen. Also für mich war es jedenfalls immer so, da merkt man halt wirklich, wofür man das alles macht und warum man Sport als den Lebensinhalt sieht, weil es halt mehr ist, als wirklich nur um Medaillen zu kämpfen, sondern da schwingt ganz, ganz viel mit.
Du hast gesagt, du kommst aus einer Kanufamilie, deine Eltern haben den Sport gemacht, aber eben nicht auf dem Niveau, ne?
Nee, mein Papa war auch deutscher Meister.
Aber immerhin.
Also Berliner Zeiten, muss man natürlich sagen, da war es ein bisschen schwerer sogar noch. Ja. Aber er war schon auf einem Level, wo man sagen kann, er hat Leistungssport betrieben.
Also du bist schon auch mit diesem Gedanken Leistungssport sehr früh in Berührung gekommen. Was bedeutet es, ein Leistungssportler zu sein?
Also mein Papa war dann nicht mehr im Leistungssport involviert, als ich klein war.
Also erst Karriere, dann Kind?
Genau. Er war tatsächlich Lehrer dann, Sportlehrer. Und dadurch habe ich aber viel gelernt so im Umgang mit Sport. Also ich bin zum Beispiel generell sehr sportbegeistert. Ich habe mich auch ganz spät erst für einen Sport entschieden, weil mein Papa immer sehr darauf geachtet hat, dass ich viele Dinge auch ausprobiere, dass ich alles mal mir anschaue. Und tatsächlich glaube ich, dass das bis heute auch einer der Geheimnisse ist, warum ich so lange auch so gut war, weil ich glaube ich körperliche Bewegung sehr gut übersetzen konnte in meinem Kopf. Also ich versuche das immer damit zu vergleichen wie Sprachen lernen. Ne? Wenn du 2, 3 Sprachen kannst, ist die 5. relativ einfach zu erlernen. Und ich glaube, so ist es auch mit sportlichen Bewegungsabläufen und Formen. Wenn man die im Kindesalter quasi verschiedene Dinge lernt, kann man, glaube ich, im Alter und dann im Leistungssport, wenn man sich entschieden hat, viel, viel feiner justieren und viel, viel klarer übersetzen. Das heißt, ich sehe etwas technisch, was ich umsetzen möchte und übersetze das auch in meine körperliche Bewegung, das ja nicht immer ganz einfach ist. Und ich glaube, das ist
schön, was du erzählst.
Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wo ich auch immer sage, deswegen brauchen wir auch so viele Angebote, auch für Kinder, auch für den Breitensport, einfach viele, viele Möglichkeiten, viele Angebote, um auch niederschwellig Kinder einfach zum Sport zu bewegen.
Hast du Kinder?
Ja, zwei Stück. Ja,
zwei Stück. Das heißt, du bist heute aber auch ein Vater, der eben sehr viel Sport mit seinen Kindern macht. Und ich finde mich gerade in deinem Vater wieder, weil ich zu meinem Sohn immer sage, ja, Fußball, das Torwart ist das eine, alles cool. Wir spielen Tischtennis, das klappt super. Wir spielen Basketball, wir spielen Handball. Sogar Golf haben wir ausprobiert. Wir gehen laufen. Also wir versuchen einfach viel. Ich versuche das breit aufzustellen, völlig unabhängig davon, ob da jemals Leistungssport bei rauskommt, ist auch nicht wichtig. Sondern vielmehr ist ja wichtig, diese Freude auch an Bewegungen. Ne? Und das hast du eben dann auch sehr früh offensichtlich in deinem Leben kennenlernen dürfen, auch durch deinen Vater oder deine Eltern. Und hast dann für dich gemerkt, ey, ich habe da jetzt so einen Sport, ich sitze da in diesem Kanu. Ich habe übrigens auch mal in so einem Kanu gesessen, bin sofort umgefallen. Lag sofort im Wasser. Das ist ja nicht einfach am Anfang. Ja,
ja, das ist aber wahrscheinlich haben sie sich auch gleich in ein Rennboot reingesetzt.
Ja, ja, ich saß in so einem Rennboot.
Das ist halt, wenn du im Formel-1-Wagen Auto fahren lernst. Das ist natürlich schwierig.
Haben die Kollegen da, ich weiß nicht mehr, ob es versteckte Kamera war, aber es war auf jeden Fall so eine lustige Geschichte. Egal. Auf jeden Fall. Du hast ja dann irgendwann in diesem Boot gesessen, also deine Eltern waren Kanuten und irgendwann muss ja einer gesagt haben, ey, der Junge kann mehr als die anderen in seinem Alter. Wann war das?
Sehr, sehr früh tatsächlich. Also man hat relativ früh erkannt, dass ich überdurchschnittlich talentiert war, das schon. Aber ich habe da immer noch verschiedene Sportarten gemacht. Also man musste mir irgendwann sagen, okay Junge, jetzt musst du dich für eins entscheiden.
Wie alt warst du da?
So 13, 14.
Da war die Entscheidung. Aber im Boot hast du das erste Mal gesessen?
Bevor ich schwimmen konnte, mit Schwimmflügeln.
Nein!
Ja, also es gibt tatsächlich Fotos, wo ich mit Schwimmflügeln, das heißt nicht, dass ich spät schwimmen konnte, sondern kurz nach dem Laufen habe ich angefangen mit Paddeln, ja.
Und dann warst du also im Paddelboot.
Ich war im Paddelboot unterwegs. So,
und dann mit 13, 14 war klar, okay, wenn es in Richtung Leistungssport gehen soll, dann jetzt.
Genau, also war für mich auch klar, ne? Wie gesagt, ich habe dann irgendwann auch für mich erkannt, was es werden soll und dass Olympische Spiele einfach hatten dann Priorität und das war der Traum, den ich einfach, die Vision, die ich mir erfüllen wollte.
Also das war ja die Zeit, von der du gerade gesprochen hast, also 93, 94, Olympia, Berlin 2000,
ganz
war eine große Kampagne. Ich glaube, viele erinnern sich noch an diesen Schriftzug damals, hat sich viel bewegt auch in der Stadt, Velodrom, Max-Schmeling-Halle. Tolle Locations entstanden, die bis heute Bestand haben, die jetzt auch wieder eine große Rolle spielen.
Das ist im Übrigen ja vor allen Dingen auch die Geschichte, die wir erzählen müssen, dass auch eine Bewerbung schon so viel Kraft hat, dass eine Bewerbung auch schon viele Möglichkeiten für die Stadt bietet, Dinge zu erschaffen, die wir so gar nicht stemmen könnten.
Genau, und der Schmelinghalle wäre niemals gebaut worden, ohne die Bewerbung Berlin 2000.
Ganz genau.
Ja. Oder das Velodrom.
Ganz genau. Und davon leben wir heute noch. Ja. Und Sportstadt Berlin.
Absolut, hundertprozentig. Und das, aber kommen wir gleich auch noch dazu, nochmal zu deiner Geschichte. Also da war sehr früh dann mit 13, 14 klar, okay, der Junge kann das schaffen. Und dann war das Ziel?
Olympische Spiele, ganz klar.
Punkt. Das war in deinem Kopf.
Ja.
Keine WM. Also kommt dann auch, klar.
Das ist ja der Weg dahin. Natürlich war dann auch die erste WM was ganz Besonderes. Im Übrigen bin ich als 15-Jähriger schon bei der Junioren-WM Weltmeister geworden, was eigentlich für 17-, 18-Jährige sozusagen ist. Und das war dann auch der Weg, der meine Karriere dann geebnet hat. Also ich war sehr, sehr früh auch erfolgreich und deswegen blieb mir, also ich habe mir selber auch keinen anderen Gedanken erlaubt, als nach Olympia zu schauen. Ne? Das war einfach das, was ich unbedingt wollte und das Ziel habe ich dann knallhart auch verfolgt.
So krass. Das ist wirklich, ich kriege Gänsehaut, das zu hören, wenn jemand sagt, und ich, ne, knallhart Olympia verfolgt und knallhart vor allem auch noch geschafft. Sydney sind ja dann für dich wahrscheinlich sehr besondere Spiele, weil es die ersten waren. Lass mich mal rechnen, 19-Jährige.
17 war ich.
Sydney 2000.
Also ich bin 18 geworden in dem Jahr.
18 geworden in dem modernen
Jahr. Nach den Spielen allerdings.
Nach den Spielen. Unglaublich. Also du hast dieses Sydney-Ding wahrscheinlich mehr als alles andere genossen, weil es so besonders war, die Nummer eins.
Absolut. Allerdings, wenn ich jetzt zurückschaue, habe ich da am wenigsten Erinnerungsvermögen, weil, wie du schon sagst, das war für mich so groß und so besonders, dass ich fast überfordert war emotional. Und tatsächlich habe ich da am wenigsten Erinnerungsvermögen. Also ich weiß noch, dass mich das glücklich gemacht hat und dass das für mich eine Erfüllung eines Traums war. Ich bin der Bronzemedaillengewinner geworden, dann auch in dem Jahr.
Würde ich sagen, gleich eine Medaille gewonnen.
Aber so zurückblickend war das tatsächlich das hat mich überfordert, weil das einfach so besonders war und so viel in meinem jungen Alter, dass ich, da ein bisschen einfach emotional überfordert war.
Wie viele olympische Medaillen hast du heute?
Fünf.
Fünf insgesamt. Haben die einen besonderen Ort bei dir zu Hause? Ich frage deswegen, weil du olympisch denkst.
Ja, tatsächlich, nee. tatsächlich sind die meistens an der Kiste verstaut, auch nicht sichtbar, weil ich Angst habe, meine Frau ist dann auch Olympiasiegerin, da liegt ja noch eine Medaille mehr und das ist ja auch öffentlich bekannt. Ich habe einfach Angst, dass irgendjemand sich die mal abholen möchte. Mhm. Deswegen liegen die auch nicht aus, was für uns aber auch in der Familie gar nicht wichtig ist. Also wir müssen die nicht sichtbar haben jeden Tag, weil das in unserem Herzen viel wichtiger ist zu verankern. Mhm. Wir wissen, was wir geleistet haben, wir wissen auch, was uns der Weg dahin gekostet hat oder was wir aufbringen mussten, aber wir müssen das nicht jeden Tag für uns plakativ vor Augen haben. Es ist viel mehr was, was wir einfach mit uns tragen im Herzen und was wir so mit auch versuchen, unseren Kindern ja auch beizubringen. Dass dieses Intrinsische und das, was ich damit verbinde und der Weg dahin vor allen Dingen, der Weg dahin manchmal das Besondere ist. Gar nicht die Medaille an sich, das war für mich gar nicht immer das Größte, sondern oft der Weg dann, den Prozess durchlaufen zu sein und da erfolgreich zu sein und Step by Step mich dahin gearbeitet zu haben, dass ich am Ende dann die Medaille bekomme, ja. Aber das Besondere und was mir so Spaß gemacht hat, und deswegen bin ich auch so lange dabei geblieben, war immer die Challenge, den Prozess noch besser zu gestalten, noch besser zu werden.
Stelle ich mir so vor, dass vielleicht sogar, also interessant, habe ich noch nie gehört so den Satz, aber stelle ich mir so vor, dieser Moment, ich habe mich für Olympia qualifiziert, um dann dabei sein zu können, ist ähnlich groß, vielleicht sogar, so wie du es jetzt beschreibst, wie eine Medaille.
Ja, also das ist auf jeden Fall wichtig sind ja auch die Meilensteine, die ich mir dann setze.
Genau, auf dem Weg
und
dahin.
Und die muss ich natürlich erfüllen. Ich finde aber genauso wichtig, zum Beispiel Meilensteine zu haben, Testsituationen oder Situationen, wo ich mich herausfordern muss, wo ich sehe, das ist jetzt noch nicht da, wo ich mich eigentlich sehe. Weil das ist die Situation, wo ich dann dran justieren kann, wo ich sehe, okay, das sind die Bausteine, die ich noch verändern muss, um letztendlich das große Ziel zu erreichen. Und deswegen finde ich es immer wichtig, auch gerade jungen Athleten zu sagen, dieser Weg ist niemals geradlinig. Der Weg ist immer mit Höhen und Tiefen verbunden. Aber diese Tiefen sind extrem wichtig, um wieder das nächste Peak setzen zu können.
Was ist deine, hast du eine schlimmste Niederlage?
Ja, tatsächlich, die Spiele in London waren für mich, da wo ich auch keine Medaille mit nach Hause genommen habe, da bin ich einfach weit hinter meinen Möglichkeiten geblieben, auch krankheitsbedingt ein bisschen, was keine Ausrede sein soll, aber das war einfach, da habe ich mich zum ersten Mal, das war auch so eine Identitätskrise so ein bisschen, weil ich tatsächlich zum ersten Mal auf einem internationalen Wettkampf keine Medaille gewonnen habe, dann nach Hause gefahren bin und so mich gefragt habe, was bist du eigentlich sonst, außer der erfolgreiche Kanute, der immer Medaillen gewinnt. Und das war zum ersten Mal, wo ich mich auch sehr mit mir beschäftigt habe und für mich auch gemerkt habe, dass so dieses Bodenständige, auch Demut zu haben, auch zu wissen, wo man herkommt und wer hinter einem steht, wenn ich nicht erfolgreich bin, das hat mir nochmal extrem viel Kraft gegeben, hat mich menschlich nochmal extrem geformt.
Die Antwort also war zum einen dein Umfeld,
absolut,
was dich unterstützt hat, ist das eine,
absolut,
aber trotzdem, auch wenn man selbst in einer Identitätskrise ist, Stichwort hier, sich neu motivieren. Ne? Also klar, die Niederlage kann eine Motivation schon sein, für den einen mehr, für den anderen weniger, aber erstmal raus aus diesem Loch. Wie hast du es auch selbst angestellt, unabhängig davon, was dein Umfeld dir auch
gegeben hat? Ich habe tatsächlich meine Komfortzone mal extrem verlassen. Und habe versucht, das ist eine Geschichte, die ich jetzt länger bräuchte für, aber ich bin in den Wald und habe versucht zu überleben. Also ich musste in dem Moment irgendwas tun, was nicht normal war. Ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt was machen, um alleine zu sein. Ich muss was machen, was ich nicht unter Kontrolle habe.
Also mit Zelt gepackt und
nee, noch nicht mal. Ich hatte zwei Mülltüten, Streichhölzer und ein Messer. Und habe das bei einer Survival-Sendung am Abend vorher gesehen, habe dann spontan gesagt, okay, das ist es jetzt und bin los.
Und hast vor abends eine Survival-Sendung geguckt?
Genau.
Und dann?
Und bin dann morgens ins Auto und bin quasi nördlich von Berlin, habe ich geguckt, wo ist das große Waldstück und bin dann losmarschiert. Und das war aber für mich einfach notwendig.
Entschuldige, wenn ich noch eins fragen darf, wie lange warst du dann in dem Wald?
4 Tage habe ich es geschafft und dann war der Hunger zu groß tatsächlich. Also ich habe natürlich mir auch Gedanken gemacht, was musst du essen, was musst du trinken, wie übernächtigst du? Oktober war auch schon kalt teilweise. Aber der Punkt war, dass ich bin in den Wald rein und saß zum bestimmten halben Tag auf dem Stein, weil ich nicht wusste, was ich tun soll. Und das war genau mein Problem. Ich hatte diesen Antrieb verloren, ich hatte meine Klarheit verloren. Was musst du machen? Welche Steps musst du machen, um wieder Ziele zu erreichen? Und dann habe ich angefangen, mich mit mir selber zu beschäftigen einfach. Und dadurch habe ich so ein bisschen wieder Klarheit über mich auch gewonnen, über das, was jetzt gerade wichtig ist und habe dann irgendwann gecheckt, ey, pass auf, du hast hier nichts zu essen, du hast nichts zu trinken, du weißt noch nicht mal, wie du schläfst. Du hast einen Haufen Probleme, du musst jetzt den Arsch hochkriegen und musst Step für Step wieder in den Modus kommen. Und ja, diese Schlafsäcke, das habe ich tatsächlich den Abend vorher gesehen, oder die Mülltüten habe ich als Schlafsäcke benutzt. Ja, eine Mülltüte habe ich mit Laub gefüllt und die andere hat man dann sozusagen mit Messer perforiert und ist dann in die Laubtüte rein und somit hat man einen Schlafsack gehabt. Die Feuchtigkeit wurde abtransportiert und da habe ich schön warm geschlafen im Oktober. Das war gut. Aber wie gesagt, ich hatte ein paar Aufgaben, aber für mich war wichtig, vor allen Dingen, ich bin aus dem Wald dann nach 4 Tagen raus und wie mit dem Fingerschnipsen wusste ich wieder, was ich will. Ich hatte wieder extreme Klarheit, hatte einen Fokus. Ich wusste, dass ich nach Rio will, was bis dahin und wie verschleiert war vor meinen Augen. Also ich wusste gar nicht, ob ich das überhaupt noch will. Und ja, mit einem Schlag wusste ich wieder, wer ich bin, wo ich herkomme.
Kam das im Wald oder kam das in dem Moment, wo du den Wald wieder verlassen hattest?
Ja, ich glaube, beim Entschluss jetzt rauszugehen, auf dem Weg zum Auto. Und als ich im Auto saß und die Schlüssel umgedreht habe, war eigentlich klar, wie es weitergeht.
Das heißt, du hattest deinen Autoschlüssel immer in deiner Tasche, während du in deinem Müllsack mit Laub
gepennt
hast, ist klar.
Hin, ja klar.
Du hast das, du wusstest auch, wo das Auto irgendwie, was hast du da, also letzte Frage dazu, aber was hast du gegessen? Beeren oder hast du mit dem Messer noch einen Fisch?
Beeren, teilweise auch Pilze, die ich gefunden habe. Zu trinken habe ich mir aus Tauwasser, also ich bin ja auch Soldat, ne? Ich bin ja Sportsoldat und so ein bisschen kriegt man ja auch ein bisschen was mit.
Macht und ich finde die ein oder andere Übung im Biwak, ja, ja.
Ich finde es aber auch spannend. Also ich bin auch schon immer ein Draußenmensch, bin auch gerne mit Dachzelt unterwegs und so. Also dieses Draußensein, das hat mich schon immer inspiriert. Und dann auch erfinderisch zu werden, das ist ja das, was ich total spannend finde im Wald, wenn man nichts hat und dann auch merkt, wie wenig braucht man eigentlich, um zu überleben, wie wenig braucht man manchmal auch, um glücklich zu sein und daraus aber die Energie zu ziehen, wie gesagt, sich wieder ein System zu bauen, was funktioniert. Und das hat mir in dem Moment extrem geholfen.
Beeindruckend zu hören, vor allem, dass das auch dein Weg ist, eine neue Klarheit zu finden, die ja dann noch über viele Jahre auch zu großen sportlichen Erfolgen ja auch dann geführt hat, ne? Zu Medaillen, zu Titeln, zu allem, was dazugehört, plus dann eben auch die Entscheidung, irgendwann zu sagen, ich höre jetzt auf, 2021 nach den Olympischen Spielen, was ja auch nochmal eine besondere Zeit war, damals diese Spiele in Tokio, aber wenn man sich alle 6 Spiele anschaut, okay, London wird wahrscheinlich nicht die Antwort sein, aber gibt es Spiele, wo du sagst, boah, das war mein Highlight, das war...
Das ist natürlich eine Frage, die habe ich schon ganz oft gestellt bekommen, die ich noch nie so richtig klar beantworten konnte, weil...
Kannst du auch jetzt nicht wahrscheinlich. Jetzt stelle ich schon eine Frage, die du so oft gestellt bekommen hast.
Nee, der Punkt ist einfach, viele assoziieren das, wie du jetzt gerade nämlich, London keine Medaille, kann nicht das Schönste gewesen sein. Aber das ist ganz im Gegenteil, das hängt manchmal gar nicht mit einer Medaille zusammen, sondern wie gesagt, mit dem Weg vielleicht auch, den ich gegangen bin bis dahin.
Ja, sonst hätte ich einfach nach den beiden Goldenen fragen können, ne? Aber
genau, würde man immer vermuten, dass das natürlich das besondere Ereignis war. Aber oft ist es der Weg dahin und auch ja Begegnungen, wie ich gerade erzählt habe. Oder Momente, die ich erlebt habe, die vielleicht auf dem Weg oder dort sogar passiert sind. Und daher ist es für mich ganz, ganz schwer, eine Entscheidung zu treffen, was das Schönste war. London zum Beispiel ist für mich ein total wichtiger Baustein. Weil, wie wir gerade erfahren haben, ist das für mich einfach auch für meinen weiteren Lebensverlauf und für die weitere Entscheidung, die ich so getroffen habe, auch heute noch in meinem Privatleben, ein ganz, ganz wichtiges Erlebnis gewesen und hat mich menschlich wahrscheinlich viel, viel mehr geprägt als alle Medaillen, die ich davor gewonnen habe.
Warum in deinem Privatleben?
Ja, weil mich einfach auch heute das noch, lehrt manchmal, Demut zu haben, zu wissen, wo man herkommt, auch Klarheit in Situationen zu gewinnen, die mir vielleicht unkontrolliert erscheinen. Und weil das natürlich Dinge sind, die ich auch gerne an meine Kinder weitergebe, ganz klar. Aber auch Tokio zum Beispiel. Tokio, wo alle immer sagen, das können keine besonderen Spiele gewesen sein, waren für mich tatsächlich ganz besondere Spiele. Weil gerade mit diesem Prozess, auch mit dem schweren Weg, den wir hatten, ein Jahr lang quasi im Schleier zu leben und gar nicht zu wissen, machen wir das hier für ein Ziel oder vielleicht ist es ganz umsonst, was wir hier letzten 5 Jahre in dem Moment ja gemacht haben. Und natürlich war es unter Ausschluss der Öffentlichkeit und ich hätte mir natürlich gerne gewünscht, mein letztes Rennen auch von einem vollen Publikum, von der Tribüne zu absolvieren, aber auch da gibt es eine Geschichte, die es für mich dann besonders gemacht hat und zwar haben wir dann ja gewonnen, sind als Olympiasieger bei der Ziellinie und durften dann aufs Treppchen uns stellen und normalerweise kriegst du die Medaillen ja umgehangen. Und in dem Fall war es ja nicht erlaubt, dass jemand anders so nah an uns rankommt und daher haben wir dann ein Tablett gereicht bekommen und wir haben uns die Medaillen gegenseitig umgehangen. Das heißt, wir als Team, die vorher so viel durchmachen mussten mit Höhen und Tiefen, jeder hat auch individuelle Probleme gehabt im Corona-Jahr, wir mussten uns ja irgendwie stützen und haben uns gegenseitig irgendwie immer wieder als Team geholfen und das ist so eine Familie gewesen, die in dem Jahr zusammengewachsen ist und das war so ein Moment, der bleibt einfach in Erinnerung, weil du dich gegenseitig sozusagen ausgezeichnet hast, das, was wir uns gegenseitig gegeben haben. Und das sind manchmal einfach Dinge, die überstrahlen auch eine Medaille.
Das glaube ich. Das sind diese Erlebnisse. Das ist dieses für mich ein wunderschöner Satz, den werde ich für immer in mir drin haben. Ich denke olympisch, den du heute hier mir, also ich habe den so zum ersten Mal gehört, den ich ganz toll finde. Aber das sind ja genau diese Erlebnisse, die einen dann wahrscheinlich auch olympisch denken lassen. Und ich hatte selber immer den Traum, olympische Spiele zu erleben. Es fehlte das sportliche Talent und auch die richtige Sportart und eigentlich alles hat gefehlt. Und ich war unglaublich dankbar, als ich zum ersten Mal dann 2024, geplant sogar schon 2016, aber 2024 dann das erste Mal das Deutsche Haus moderieren durfte und überhaupt dieses Flair zu erleben, überhaupt diese Begeisterung zu erleben, eine solche Stadt wie Paris zu erleben oder zuletzt eben auch Mailand Cortina zu erleben. Das, was bei Olympia passiert, auch für uns als Beobachter, als Zuschauer, als Journalisten, das gibt es aus meiner Sicht zumindest sonst in keiner anderen Sport, sagen wir mal, bei keinem anderen Sport Großereignis. Ja, der Super Bowl, brauchen wir nicht drüber reden. Ja, auch ein Fußball-WM-Finale. Aber in dieser Breite hat diese Faszination nur Olympia. Um jetzt mal auf die letzten Winterspiele zu gehen. Für mich ist Olympia auch immer dann, wenn morgens um 10 4 Millionen Curling gucken. Ne? Das passiert sonst eben auch nicht. Und oder eben ehrlicherweise auch Kanu. Ja? Dass du auf einmal 3, 4, 5 Millionen Fernsehzuschauer hast, die dann ein Kanurennen sich angucken. Und das ist eben für mich das, was es ausmacht. Diese Faszination, diese Begeisterung und das vor allem man dann auch diese Geschichten zu hören. Deswegen, ich könnte dir Stunden zuhören, diese Geschichten zu hören, abseits des großen Triumphes. Ich nenne mal ein Beispiel aus meinem Heimatdorf. Aus meinem Heimatdorf, wo ich herkomme, Arndt Neuhaus, Basketball-Nationalspieler. Er kommt aus meinem Heimatdorf. 1992 hat die deutsche Mannschaft damals in Barcelona deine ersten Spiele, die du bewusst wahrgenommen hast, gegen die USA gespielt. Und Arndt Neuhaus aus meinem Heimatdorf hat einfach gegen Michael Jordan gespielt. Kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und das gibt's halt nur da, ne?
Aber Matthias, du redest jetzt von den ganzen Menschen, die vorm Fernseher sitzen. Das ist ja die eine Sache. Und hat sich ein Kreis geschlossen tatsächlich. Ich war nämlich auch in Paris, wir haben uns ja gesehen sogar im Deutschen Haus. In dem Fall war ich zum ersten Mal nämlich als Zuschauer.
Wäre meine nächste Frage gewesen.
Beziehungsweise als Co-Kommentator vor Ort. Aber ich habe natürlich die Spiele nochmal...
Hast du Eurosport, ne? Hast du?
ZDF.
ZDF
ganz genau. Aber habe die Spiele nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel erleben dürfen. Und vor allen Dingen, was für mich besonders war, ich hatte meine Familie dabei. Und wir sind dann in die Stadt gelaufen und haben auch das Flair so erstmal gespürt. Und kurz vorher, ein paar Wochen vorher, war ja die Fußball-EM in Deutschland. Und auch da habe ich, mein großer Sohn spielt übrigens auch Fußball, daher auch da bin ich natürlich gezwungen worden, quasi zum Fußballspiel zu gehen. Nein, wir sind dann natürlich auch zum Deutschlandspiel zum Beispiel mal gegangen, gegen die Schweiz in Frankfurt. Aber was mir dort aufgefallen ist, auch im Kontrast zu Paris, war, dass du natürlich auch eine Party hast in den jeweiligen Städten, wo dann ein Spiel ist. Aber es sind immer zwei Nationen, die im besten Fall friedlich auch miteinander feiern, auch den Sport zelebrieren, sind zwei Nationen, die dann wieder auseinandergehen. Bei Olympischen Spielen hast du die ganze Welt zwei Wochen an einem Punkt. Und natürlich spielen sich die Dinge auch auf den Wettkampfstätten ab, auch vielleicht direkt vor Ort. Aber was ganz besonders ist, finde ich, ist, was in der Stadt passiert. Und das waren so auch Momente, die haben meine Kinder geprägt, wenn auf einmal Medaillengewinner in der Stadt zwischen den Fans rumlaufen und auf einmal greifbar sind und nahbar sind. Und das sind die Momente, die extrem inspirieren, die, finde ich, die es dann auch ausmacht, was Olympische Spiele in einer Stadt bedeuten. Ne? Nicht nur am Fernsehen zu sehen, so wie du es beschrieben hast, wo ja schon ein extremes Knistern entsteht und inspirierend ist das anzuschauen. Aber noch besonderer, das habe ich da auch zum ersten Mal so erlebt, ist es einfach, vor allen Dingen für Kinder, solche Momente in der Stadt zu erleben, aus allen Ländern der Welt und die Menschen zu sehen, die friedlich miteinander auf einmal auf einem Platz stehen, feiern. Oder wir sind dann abends mal wirklich um 1 Uhr, waren wir auf einmal am Feuer mal, an dem Ballon, den wir uns anschauen wollten. Und da war ein Marathon um 1 oder um 2 Uhr nachts, der Nachtsmarathon lief. Das war der Tag oder die Nacht vor dem offiziellen Marathon. Und die ganze Stadt ist Marathon gelaufen, auf derselben Strecke.
Genau, das war ja in Paris eine Neuheit. Ja.
Das sind so Momente gewesen, wo auch meine Kinder extrem dran gereift sind. Und tatsächlich, mein kleiner Sohn hat auch alles ausprobiert an Sportarten. Wir haben aber ein Handballspiel gesehen und seitdem spielt er Handball.
Weil ihn das gecatcht hat. Hat. Und weil er da Bock drauf hat.
Ganz genau.
Absolut. Und wenn er noch 10 Sachen wieder ausprobiert und so, ne, völlig egal. Genau. Aber wichtig ist ja irgendwie einfach diese Faszination für vielleicht auch Vorbilder zu haben, so wie du eben ein Vorbild auch bist für alle, die deinen Sport auch heute machen, für die ganzen Kinder, die in, wo auch immer, in Berlin, in Grünau, in Potsdam, im Ruhrgebiet, wo auch immer die ganzen Strecken alle sind, wo man eben Kanu fährt. Natürlich kennt da jeder deinen Namen und damit bist du ein Vorbild, aber ich finde das so schön, was du erzählst aus Paris. Und wenn man das überträgt auf Berlin, jetzt nehme ich mal den Place de la Concorde als Beispiel mit dem 3x3-Basketball, mit den ganzen Skateboardern, was da alles los war. Eine unglaublich tolle Atmosphäre, eine tolle Stimmung. Man kann ja Paris wahnsinnig gut auf eine Stadt wie Berlin übertragen, weil auch wir eben diese Kulissen haben hier in Berlin, weil wir diese Orte haben, die die ganze Welt kennt. Das ist nicht nur das Brandenburger Tor oder die Siegessäule, das ganze Thema rund um das Olympiastadion. Aber auch so viel Tempelhofer Feld und. Wenn man an Paris denkt, ich muss immer, wenn ich mir vorstelle, Berlin kriegt Olympische Spiele oder Paralympische oder Olympische Spiele, ich habe immer Paris vor Augen. Das ist so eine Benchmark jetzt,
ja.
Weil die Städte, Berlin ist von der Fläche größer, hat viel weniger Einwohner, aber die Städte sind ähnlich. Kulturell ähnlich.
Ich glaube, wir haben erkannt, was es für eine Chance bietet.
Was die da geschafft haben.
Wie,
ne?
Spiele heutzutage aussehen können. Das ist ja der Punkt.
Genau.
Spiele können einfach moderner aussehen. Das IOC hat ja eine ganz andere Charta sozusagen seit Paris beschlossen oder verabschiedet, wonach ja Städte eigentlich mehr sich selber zeigen können und weniger diesen Deckel aufgestülpt bekommen, wie es früher mal der Fall war. Und das macht natürlich etwas auch mit den Städten. Sie sind erstmal deutlich mehr bereit auch wieder sich für Olympische Spiele zu bewerben. Und es bietet natürlich unheimliche Chancen, sich als Stadt auch zu zeigen, so wie die Stadt auch wirklich im Herzen nämlich tickt. Und da ist Berlin, glaube ich, einer der Weltstädte, die ja für genau das steht, was Olympische Spiele auch aussagen, nämlich Gemeinschaft, Kultur, Wiedervereinigung, alles so Dinge. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, da komme ich ins Schwärmen jetzt nämlich, dass wir vielleicht 2040 als Austragungsjahr bekommen und wir 50 Jahre Wiedervereinigung in Berlin haben, in der Stadt, wo die Welt gesehen hat, was es bedeutet, wenn man wieder zusammenwachsen kann, dann ist das nicht eine Aussage, ein Statement, was man dann verbinden kann mit den Werten von Olympischen Spielen, was du nirgendwo anders auf der Welt so extrem zelebrieren kannst. Und das ist wie gesagt für mich auch einzigartig.
Da höre ich bei dir eher eine Präferenz Richtung 40 statt Richtung 36. Ich meine, das wird ja diskutiert.
Ja.
Die einen sagen 36, lasst uns darauf gehen und lasst uns der Welt zeigen, dass wir heute anders sind, 100 Jahre nach diesen schrecklichen Nazi-Spielen. Oder eben andere sagen, nee, das sind Bilder, die wollen wir gar nicht erst wieder hochholen, weil man immer vergleichen würde, lasst uns direkt auf 40 gehen.
Ich bin da auch sehr positiv als Mensch sowieso, aber ich glaube auch, es ist nichts dagegen zu sagen, wenn wir 2036 auch anpeilen, weil genau wie du sagst, ich glaube, wir sind einfach anders als früher und das gibt uns auch die Gelegenheit zu zeigen, wer wir heute sind und was für Gesicht wir heute auch nach außen strahlen lassen wollen. Und ich glaube, auch aus meiner Sicht, dass da nichts gegenspricht, auch 36 zu machen. Ich kann verstehen, wenn es dort auch Ängste gibt, durchaus, wenn man gerade die politische Welt sich heute anschaut, auch in Deutschland kann ich verstehen, dass es da auch Ängste gibt. Aber ich glaube, dass es auch da einfach eine Chance sein kann, genau gegen solche Dinge auch anzukämpfen. Und da es auch eine Bewerbung für Olympische Spiele ist, zum Beispiel auch in dem Fall, was die politische Entwicklung in Deutschland betrifft, ein ganz, ganz großes Sprungbrett, weil ich glaube, dass aus meiner Erfahrung heraus sind kleine Vereine, die wir hier in Berlin und in Deutschland haben generell, sind eigentlich die Keimzelle der Demokratie. Dort lernen Kinder von klein auf, was Demokratie bedeutet, wie so ein Vereinsleben funktioniert, wie man sich engagieren muss füreinander. Und ich glaube, das kann man einfach auch wunderbar nutzen, wenn man wieder mehr Wert und mehr Wertschätzung in den Sport schickt und vor allen Dingen auch in die Vereine, in die Ehrenämter, in die Trainerausbildung, dass wir genau das auch wieder viel, viel mehr auf fruchtbaren Boden fallen lassen können, dass wir einfach auch in dem Bereich einen Impact haben, den so viele Leute gar nicht, glaube ich, abschätzen können. Also Olympische Spiele haben aus meiner Sicht ein Sport ist ein ganz, ganz kleiner Teil, den wir damit bedienen können. Es gibt ganz, ganz viele andere Dinge, die wir zusätzlich damit bearbeiten können und die es, glaube ich, am Ende dann so lohnenswert machen.
Es ist alles wahnsinnig teuer. Wir sollten das Geld lieber woanders investieren. Wir sollten versuchen, eher unsere kaputten Straßen, unsere Infrastruktur und wir sollten versuchen, uns um eine gespaltene Gesellschaft mehr zu kümmern, statt Olympische Spiele nach Deutschland zu holen. Das sind Argumente beziehungsweise auch Begrifflichkeiten, die man immer wieder hört von Kritikern. Das Stichwort Nachhaltigkeit, das Stichwort Umweltschutz spielt da eine Rolle. Aber vor allem eben auch die Finanzierung und dieser aus vielen Kritikern Sicht völlig falsche Fokus auf die Probleme unseres Landes. Was ist deine Antwort?
Also erstmal finde ich es ganz wichtig zuzuhören. Und ich verstehe auch die Ängste, ich verstehe auch, wo diese Fragen herkommen. Und durchaus ist es ja auch nicht in einem Satz erklärt. Aber ich glaube, das ist genau die Chance. Wenn man zuhört und diese Dinge erklärt, dann gibt es eigentlich nicht viel, was man dagegen sagen kann. Also wenn wir jetzt über Sanierungsstau sprechen zum Beispiel, sind das Dinge, die liegen ja nicht erst seit gestern auf dem Tisch, sondern die schleppen wir schon seit Jahrzehnten mit und schaffen sie einfach gar nicht zu bearbeiten gerade.
Ja, aber warum sollten jetzt Olympische Spiele beispielsweise dafür sorgen können, dass wir es dann auf einmal bearbeiten? Das ist ja irgendwie auch ein bisschen verlogen, weißt du, was ich meine?
Ja, nee, erkläre ich dir gerne, weil der Punkt ist, wenn wir Olympische Spiele haben oder Olympische Spiele nach Berlin bekommen, haben wir nicht nur die Berliner Gelder, da haben wir Bundesgelder, haben wir internationale Gelder, die alle hier in unsere Region schwimmen und dass natürlich Geld zur Verfügung steht, was wir sonst gar nicht hätten. Und dann, was mich natürlich auch immer ärgert, ist, dass wir dann von riesen Ausgaben sprechen. Was haben wir denn, was kosten denn Olympische Spiele?
Man liest im Moment von 4,5 Milliarden.
Genau. Und am Ende ist es aber, und das stört mich, ich habe letztens einen Professor dazu einer Universität sprechen hören, der das ganz gut erklärt hat aus ökonomischer Sicht, der gesagt hat, natürlich ist das ein Investment, was wir haben, aber es ist ein Investment und es ist keine Ausgabe, die am Ende sozusagen wegfällt, sondern wenn man das jetzt unternehmerisch bilanziert, haben wir einen Gegenwert. Wir haben nämlich intakte Schulen, wir haben Sporthallen, wir haben viele Schwimmbäder, wir haben, sag ich mal, Dinge erschaffen, die ja auch einen Gegenwert haben. Das heißt, wir haben keine Rechnung gemacht, wo wir in den roten Zahlen sind, sondern wir haben eigentlich Kapital geschaffen, nämlich in Form von Immobilien, in Form von vielleicht Erhaltung von Vereinen, von Förderung von Ehrenämtern und so weiter und so fort. Also es ist keine Ausgabe, die gen Null strebt, sondern wir haben immer einen Gegenwert dafür bekommen. Und deswegen ist es etwas, wenn wir viel ausgeben können, sage ich wunderbar, dann haben wir ganz viel Gegenwert, den wir für unsere Zukunft, für vor allen Dingen die Kinder, die wir vielleicht in Zukunft davon profitieren lassen wollen, haben wir ganz, ganz viel geschaffen für unsere nächste Generation.
Ich frage deswegen trotzdem provokant, weil ich natürlich jetzt die auch zu Wort kommen lassen will. Mich brauchst du ja nicht überzeugen. Ich bin ja selber der größte Fighter für das Thema. Aber wir müssen trotzdem auch diejenigen hören, die eben da eine Sorge haben. Und deswegen gibt es ja auch unseren Podcast. Deswegen gibt es auch deinen Podcast, Hauptsache Sport. Einfach auch immer wieder sich mit diesem Thema zu beschäftigen und auch zu sagen, hey, es finden aber nicht alle cool. Ja. Und es finden nicht alle irgendwie nur super easy peasy. Aber das, was du gerade sagst, würde ich gerne noch ergänzen. Neben den Investitionen, also erstmal haben wir auch Einnahmen übrigens natürlich auch. Ne?
Absolut,
also die gibt es ja auch.
Es gibt ja diese drei Töpfe. Ne? Wir haben ja drei verschiedene Töpfe.
Und bei allen Ausgaben, die wir haben und Investitionen, gibt es zum einen die Einnahmenseite und es gibt eben das Kapital bzw. den Gegenwert in Form von Infrastruktur, der uns dann auf Jahrzehnte zugutekommt. Und was ich kurzfristig sogar auch noch ganz positiv finde, ich sag mal, eine ganze Wirtschaft im Bereich Gastronomie, Verpflegung, Travel, Reise, whatever. Also, ne?
Wow.
Es kommen ohne Ende Menschen nach Deutschland, die alle hier zu Gast sein werden und die alle auch in dieser Zeit dann natürlich auch viel Geld umsetzen. Das ist das Nächste. Und weil du gerade den Bau ansprichst, das sagt ja keiner, dass man heutzutage ein olympisches Dorf baut, was danach leer und brach steht oder leer liegt, sondern daraus entstehen ja auch Wohnungen. Paris ist auch hier das allerbeste Beispiel. Oder jetzt Mailand ganz genauso. Also das sind ja schon auch Punkte, die auch auf der Habenseite irgendwie sind. Plus, und jetzt frage ich nochmal den Mann, der olympisch denkt, ach, ich liebe das. das Emotionale.
Ja.
Ein Land oder viele Menschen zumindest hinter einer solchen Idee zu vereinen, hinter dieser olympischen Idee zu vereinen im Sinne von, wir sind alle eins und wir drücken alle unserem Team Deutschland oder vielleicht auch den anderen Weltstars die Daumen und wir feiern den Sport. Ich glaube, dass wir diese Kraft, die das haben kann, aktuell in der Diskussion zu wenig beachten. Wie siehst du das?
Also du hast es ja selber gesagt, gesellschaftliche Spaltung ist ja natürlich ein ganz großes Thema, also was wir in Deutschland hier auch jeden Tag in der Zeitung lesen müssen, wo wir Probleme mit haben. Und ich glaube, wie du schon sagst, es ist einfach auch eine Chance zu sagen, wir schaffen mal wieder gemeinschaftlich etwas umzusetzen, etwas anzupacken, um uns dann hinterher auch aber gemeinschaftlich auf die Schulter zu klopfen. Schau mal, was wir geschaffen haben. Und das kannst du monetär gar nicht aufrechnen, auch was es denn für einen emotionalen Mehrwert hat, uns als deutsche Gesellschaft auch wieder zusammenzurücken. das kannst du ja nicht in Zahlen fassen. Und das bleibt natürlich oft liegen, weil es nicht greifbar ist. Natürlich ist es nicht greifbar. Und gerade für Menschen, die das noch nie erlebt haben, ist es noch weniger greifbar. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir solche Sachen haben, wie zum Beispiel einen Podcast hier gerade, um einfach darüber zu reden, um davon zu berichten, um auch vielleicht mit Vorurteilen aufzuräumen, wie zum Beispiel ein IOC früher aussah, kann ich verstehen, dass Menschen denken, es kostet immer nur Geld und man kriegt eine Haube übergestülpt und man muss dann machen, was einem gesagt wird.
Ja, und aber das ist alles mega vorbei. Korrupt und so.
Aber wir leben in einer neuen Zeit. Das ist alles völlig anders und wie gesagt, das hat Paris ja eigentlich auch gezeigt. Aber man muss es mal wieder erklären, man muss es deutlich machen und man muss vor allen Dingen, wie gesagt, hinhören. Und vor allen Dingen auch klar machen, was es außer dem Sport uns sonst noch bringt. Und das ist so, so viel.
Und zwar mehr als nur eine möglicherweise sanierte Schulturnhalle. Aber trotzdem, und da bin ich wieder im ganz Kleinen, wenn wir mehr Geld in den Sport stecken, wenn wir eben diese große Flagge Olympia, dieses große Ziel 36, 40, 44 vor uns haben, ist das ja auch etwas, wo die Gesellschaft beziehungsweise auch die Politik, die Sportpolitik, alle auch darauf hinarbeiten werden, weil man auf einmal diese Zielsetzung auch vor Augen hat. Das gilt ja für den Sportler, den jungen Ronny, 1993 genauso. Du hattest die Vision, ich will zu diesen Spielen 2000. Jetzt hat Berlin nicht geklappt, aber Visionen sich zu machen, das gilt für den Sportler, gilt vielleicht auch für unsere Gesellschaft. Das geht mir aktuell so ein bisschen ab. Das fehlt mir im Moment für unser Land.
Ich habe das letztens auf einer Bühne gesagt, ich finde, es ist wichtig, dass wir unseren Kindern auch wieder die Möglichkeit geben, von etwas zu träumen. Im Moment ist es ganz, ganz schwer, auch für Kinder, sich Ziele zu setzen und Träume zu bilden. Und das wäre natürlich eine Chance, auch wieder ganz viele Kinder einen Traum träumen zu lassen und dementsprechend wird das einen unheimlichen Impact für den Sportbereich, nicht nur für den Leistungssport, generell einfach für den Sport bringen und auch bewegungsmäßig. Ne? Also wenn wir auch da nach Paris gucken, die zusätzliche Sportstunde, die jetzt in den Schulen abgehalten wird, das ist ja auch weit über den Sport hinaus gesundheitsfördernd, entlastet vielleicht wieder das Kassensystem. Das sind so viele Dinge, die da einhaken, dass es wirklich sehr, sehr vielfältig natürlich auch ist, was es mit sich bringt. Und daher, wie gesagt,
Also die Argumente sind klar und ich glaube, dass die auch ankommen. Wie gesagt, vielleicht können wir den einen oder anderen, der uns hier auch mit Interesse zuhört, auch überzeugen. Aber ich würde nochmal gerne auf eine persönliche Ebene zurück. Du hast gerade Paris angesprochen, das, was du als Zuschauer oder auch als TV-Experte erlebt hast. Fehlt dir der Sport? Fehlt dir der Wettkampf?
Nee, also weil du jetzt gerade Paris sagst, ich habe ja 2021 aufgehört und habe ja dann direkt als Experte angefangen beim ZDF und war dementsprechend auch bei allen Weltmeisterschaften, die danach stattgefunden haben. Und habe mich selber gefragt, was spürst du hier eigentlich? Ist das der Reiz noch? Würdest du jetzt gerne da unten sein? Und tatsächlich war ich total fein damit. Also auch, weil ich natürlich mit der Goldmedaille aufgehört habe, es war alles bilderbuchmäßig. Bei mir durfte die Fahne tragen in Tokio noch und so weiter.
Genau, bei der Schlussfeier.
Das war alles so ein Kapitel, wo ich sage, besser kann es eigentlich enden. Und das war auch wirklich fein. Und dann, als ich zum ersten Mal den Vierer in Paris an dieser vollen Strecke mit der Stimmung, die ich vorher auch in der Stadt erlebt habe, runterfahren habe, sehe, hat mir zum ersten Mal das Herz geblutet tatsächlich.
Schon, ne?
Ja. Das war ein Moment, wo ich dachte, das hast du jetzt so nicht kommen sehen. Das habe ich nicht so erwartet. Aber
nee, tatsächlich. Hast du nicht damit gerechnet, dass du das vermissen willst?
Nee, ich dachte, ich wäre fein damit tatsächlich. Also weil ich das vorher so, also, okay. Aber das hat mir auch gezeigt nochmal, Olympische Spiele sind halt nochmal eine andere Nummer als eine WM. Und das ist halt der Traum des kleinen Hornis gewesen, den er irgendwann mal geträumt hatte. Und diesen Traum dann nochmal zu beenden, ist nochmal was anderes, als eine Karriere zu beenden. Und das habe ich da so gespürt.
Dein olympischer Traum ist erst in Paris zu Ende gegangen, als du gespürt hast.
So ein bisschen, ja. So ein bisschen,
ich darf also jetzt nicht mehr. Ich will eigentlich darunter.
Ja, was heißt, ich darf nicht, aber...
Also, du wolltest nicht mehr.
Nein, aber das ist tatsächlich, also da habe ich zum ersten Mal nochmal gemerkt, was es wirklich ausmacht. Mhm. Und mittlerweile, wie gesagt, bin ich da ganz, ganz fein. Ich bin ja nur auch 45 inzwischen und bin ganz froh, dass ich, wenn es draußen schneit, nicht mehr aufs Wasser muss, wie die anderen denn morgens um 8. Und dass ich, wie gesagt, jeden Tag nicht mehr in Kraft räumen muss und so weiter und so fort.
Was machst du heute?
Ich versuche mich noch viel zu bewegen. Meine Kinder halten mich da auch echt fit und am Laufen, aber ich mache viel Crossfit. Ja. Spiele auch noch Kanupolo. Ich habe, nachdem ich aufgehört habe, habe ich in der Kanupolo-Bundesliga direkt auch gespielt. Da bin ich nämlich auch groß geworden. Das war einer der Sportarten, die ich parallel gemacht habe.
Oh, wow.
Und bin tatsächlich im Kanupolo-Sport. Das kennen vielleicht nicht alle. Das ist quasi wie Wasserball im Boot, muss man sich vorstellen.
Genau, und man auch, schlägt, glaube ich, mit dem Paddel irgendwie.
Ja, du kannst mit dem Paddel führen, du kannst mit der Hand sozusagen auch Tore werfen. Das ist eine sehr kontaktfreudige Sportart, was mir sehr gefällt. Also man ist sehr, sehr nah dran am Gegner. Man darf den Gegner reinschubsen, den Ballführenden. Also es ist wirklich viel Action. Wer da sich mal Interesse hat, das ist wirklich auch cool zum Anschauen. Wird auch in diesem Jahr wieder bei den Finals in Hannover zum Beispiel sein. Ja, und wie gesagt, dann bin ich wieder zurück zu meinen Wurzeln, habe dann mit dem alten Team, mit dem ich wirklich groß geworden bin, habe ich dann ein, zwei Jahre noch Bundesliga gespielt. Aber das habe ich
jetzt nicht mehr.
Nee, das habe ich jetzt auch zurückgefahren.
Also, aber wo ist die, was war das für ein Verein? Kanu?
Ruder- und Kanuverein Berlin auf Spandau.
Nee.
In dem Verein, wo ich, wie gesagt, groß geworden bin, von dem ich jetzt auch inzwischen Vorsitzender geworden bin, zweiter Vorsitzender, weil ich auch da gemerkt habe, dass es einfach wichtig ist, Verantwortung zu übernehmen und auch Demut zu haben, dass man auch dankbar ist. Also ich bin sehr, sehr dankbar für den Weg, den ich gehen durfte und ich weiß, wo er angefangen hat und das war in dem Verein.
Geiler Schritt so, muss ich sagen, auch zu sagen, ich gehe auch in die Verantwortung in einem erster Vorsitzender, zweiter Vorsitzender, völlig egal, das ist ja Ehrenamt, ne? Wenn man diese Dinge macht und große Stütze unserer Gesellschaft, da bin ich auch übrigens mit meinem Gedanken nochmal bei den Volunteers, ich habe die FISU Games in Nordrhein-Westfalen erlebt, relativ hautnah und habe gesehen, wie viele glückliche Menschen, war ja auch in Berlin in Teilen, ist ja, ich glaube Wasser war in Berlin und irgendwie eine Ballsportart war auch noch in Berlin, Volleyball glaube ich oder so, auf jeden Fall, wie viele Volunteers, Freiwillige, auch so eine olympische Idee dann wieder versammelt, die alle da, also im Ehrenamt dann unterwegs sein werden. Da reden wir ja von zigtausenden, was auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor natürlich ist. Aber auch zurück zu diesem Ehrenamt. Ohne das geht's ja nicht. Also wenn wir Leute wie dich nehmen, da könnten wir tausende andere in Deutschland nehmen, die genau diese kleine Vereinsarbeit machen. Ich sage immer, ohne den Leistungssport kein Breitensport, klar, aber vor allem eben auch ohne den Breitensport gäbe es den Leistungssport ja
korrekt,
gar nicht.
Und das ist die wichtige Botschaft eigentlich.
Ne? Ja. Den brauchen wir. Und wir brauchen eben die Leute, die da im Ehrenamt irgendwie mitmachen oder die eben diese Vereine unterstützen, die machen und tun. Und wenn all die wiederum auch hinter der olympischen Idee vereint sind, dann ist das ganz toll. Stichwort Verein hinter einer Idee. Jetzt bist du ja jemand, der für Gesamtdeutschland angetreten ist. Gesamtdeutschland bewirbt sich. Aktuell sind es 4 Städte, die noch so ein bisschen im Gegeneinander sind. Ne? Die Münchner sagen, wir sind die Besten. Die Hamburger halten das für sich am besten. Die Kölner ganz genauso und wir in Berlin auch. Ich sage immer irgendwie so, und das sage ich auch ganz bewusst in diesem Podcast, Hauptsache Deutschland. Klar würden wir uns freuen und ich persönlich glaube auch international an die größten Chancen der Hauptstadt. Aber irgendwie geht es auch darum, sich dann hinterher, egal wo sie stattfinden wird, hinter der deutschen Bewerbung zu vereinen. Wie schwer ist das aus deiner Sicht?
Tatsächlich habe ich da ja so ein bisschen Bauchschmerzen. Ne? Also natürlich, das fand ich jetzt als Athlet zum Beispiel auch total schwer. Ich bin da ganz seiner Meinung. Für uns ist oberste Priorität, dass wir diese Spiele nach Deutschland bekommen, weil wir einfach da einen Boost brauchen, auch im Sportbereich. Und weil es vielleicht auch in manchen Bereichen die letzte Rettung ist für den deutschen Sport. Und es fiel mir ganz, ganz schwer, auch gegeneinander jetzt zu kämpfen, weil wir alle ja die gleiche Idee haben. Wir wollen eigentlich aufs Gleiche hinaus und müssen jetzt, auch die Athleten mussten sich für eine Stadt, wenn sie für etwas werben wollen, müssten wir uns für eine Stadt entscheiden. Und das fiel mir schon schwer, auch gegeneinander jetzt zu kämpfen, anstatt für die gleiche Sache. Und das ist ein Prozess, den mussten wir erstmal so akzeptieren, der ließ sich aber dann nicht mehr abwenden. Und ich habe so ein bisschen natürlich auch Angst gehabt, wenn wir jetzt einen Gewinner haben, wenn wir 3 Verlierer haben.
Genau.
Und dass wir dann natürlich, wenn wir einen Verlierer erzeugt haben, in der Hoffnung überhaupt alle noch mit sozusagen in dieses deutsche Olympiagefühl mit reinzubekommen. Da habe ich schon Bedenken, ein bisschen von, sag ich mal, was da passiert. Aber das ist jetzt auch noch nicht abzusehen. Also ich hoffe einfach, und das ist mein großer Glaube, dass auch da der Sport miteinander verbindet. Und auf der anderen Seite gab es jetzt auch ein paar Fakten, die einfach auch dafür gesprochen haben, diesen Prozess anzuschieben. Zum Beispiel haben ganz, ganz viele Bundesländer Geld generiert und Geld jetzt schon in den Sport gesteckt, weil sie einfach natürlich auch untermauern wollen, dass sie sich bewerben, also von der Stadt her. Und das sind wahrscheinlich auch Gelder, die so nicht geflossen wären. Also auch da haben wir jetzt schon einen Boost erfahren, einen Impact gekriegt, der vielleicht so nicht da gewesen wäre. Aber wofür es hinterher alles gut war, das werden wir wahrscheinlich erst im Nachgang sehen und ob es der richtige Weg war.
Positiv finde ich, dass wir bei den Referenten in Nordrhein-Westfalen, in Hamburg, aber auch in München sehr positive Zahlen haben, was die Zustimmung angeht. Das ist das eine. Ja. Also Menschen, die zur Wahl gehen konnten. Die Verfassung in Berlin verbietet das ja, aber auch hier gibt es ja entsprechend repräsentative, ich sage es ganz bewusst, repräsentative, sehr positive Umfragen auch. Man spürt schon einen anderen Rückhalt in der Bevölkerung und dafür finde ich diese 4 Bewerbungen aktuell auch wieder ganz spannend, weil ja jede Region für sich dann auch entsprechend abstimmt. Der Rückhalt in der Bevölkerung ist schon größer, zumindest für mein Empfinden, als das noch 2015/16 beispielsweise war, damals für Hamburg oder auch die 22er Spiele, das war noch ein paar Jahre eher, als es um die Winterspiele in München und Garmisch-Partenkirchen ging. Das waren ja auch Referenten, die damals gescheitert sind. Das darf man ja auch nicht vergessen.
Also wie schon vorhin mal erwähnt, ich glaube, Paris hat uns da absolut auch die Tür geöffnet, dass die Menschen sehen, was kann eigentlich mit so einer Stadt heutzutage passieren, die Olympische Spiele austrägt. Ich glaube, dass viele auch inzwischen verstanden haben, was Olympische Spiele außerhalb vom Sport mit sich bringen. Und das ist was glaube ich, vielen heutzutage in unserer Gesellschaft fehlt. Und ich glaube, dass da ja langsam die Augen immer mehr geweitet und geöffnet werden und das als Chance wahrnehmen, die es am Ende einfach auch ist für so viele Bereiche.
Eine Chance ist und immer wieder auch zu versuchen und deswegen auch hier und auch ihr, Sie können uns gerne weiter Nachrichten auch schicken. Beispielsweise bin ich jetzt auch über Instagram zum Beispiel erreichbar, wo ich auch täglich alle Nachrichten lese. Ich habe einige auch bekommen von Kritikern. Es ist immer wieder das Geld, es ist immer wieder die Nachhaltigkeit, es ist immer wieder, wir haben doch eigentlich andere Sorgen. Aber ich glaube, von Leuten wie dir, aber auch unseren anderen Gästen zwischendurch immer wieder zu erfahren, welche Chance dahinter steckt, ist vielleicht auch ein gesamtgesellschaftliches Thema, dass wir wieder mehr hingehen müssen und sagen, hey Leute, unser Glas, dein Glas, was jetzt hier neben dir steht, das ist halb voll und nicht halb leer. Das ist aber so ein Mentalitätsding manchmal auch in Deutschland.
Um da auch nochmal einzuhaken, also gerade was Nachhaltigkeit betrifft, das ist ja auch diese neue Chance, die wir haben. Wir können ja mitgestalten. Da gab es auch den Beteiligungsprozess in Berlin, wo wir auch schon hingehört haben, was will eigentlich die Bevölkerung?
Und zwar von Kiez zu Kiez.
Ganz genau sieht es aus. Das heißt, auch da versuchen wir ja. Und das Feinkonzept, was jetzt abgegeben wurde, das zielt genau darauf ab, ja auch nachhaltig zu arbeiten. Das Olympiabad zum Beispiel ist ein Objekt, das kann man ja mal als Beispiel da nehmen. Das hat ein ikonisches Bad, was nur Geld kostet im Moment, was nicht nutzbar ist im Winter, was ja sozusagen, ja, auf ikonische Art und Weise wieder zum Leben erweckt wird.
Also du meinst, das Olympiabad für alle, die jetzt gerade nicht hundertprozentig Bescheid wissen,
Am Olympiastadion,
genau. Das alte, ganz alte Stadion, altehrwürdig.
Ganz genau. Das ist ja,
im Sommer kann man da schwimmen gehen, im Winter geht da gar nichts.
Genau, und das ist ja auch vom IOC gefordert inzwischen, dass man auch nachhaltig eine Legacy schafft, die natürlich auch für diesen olympischen Gedanken natürlich dann auch wertvoll ist, für das olympische Produkt, sage ich mal. Und da haben wir in Berlin so viele Möglichkeiten und haben so viele Dinge auch schon das Feinkonzept eingearbeitet, wo ich auch sage, dass das Konzept an sich, was wir in Berlin jetzt haben, ist da so großartig, auch von der Kompaktheit, von den Möglichkeiten, die wir haben und wie gesagt, gerade was bleibt. Und für mich stellt sich auch immer die Frage, was bleibt? Und wenn wir es gut machen, und das bin ich mir sicher, dass wir das machen, dann haben wir ja nicht nur 10 oder 15 Jahre im Vorfeld schon was von den Olympischen Spielen und dann 4 Wochen Wettkämpfe mit Paralympischen und Olympischen Spielen, sondern vor allem, wir haben 10, 15 oder noch länger Jahre danach noch Dinge, wo wir wirklich von zehren können.
Naja, ich nenne mal ein Beispiel. Weil wir haben eingangs unseres Gesprächs über die Max-Spieling-Halle gesprochen. Diese Halle ist gebaut worden für die Olympiabewerbung, die dein Traum war.
Ja.
Berlin 2000. So, dieses Jahr im September findet die Basketball-Weltmeisterschaft der Frauen statt. Oftmals ist es bei diesen Basketball-Weltmeisterschaften so, dass man in einem Land in 2 verschiedene Städte geht. Mhm. Wir in Berlin in Deutschland haben diese Weltmeisterschaft bekommen und sie wird in einer Stadt stattfinden und zwar in beiden großen Arenen. Ja, zum einen in der Uber-Arena und zum anderen in der Max-Schmeling-Halle. Ich meine, wie geil ist das denn? Wir reden von einer Halle, die vor über 30 Jahren oder vor 30 Jahren eröffnet worden ist. Ja. Ne? Und das zeigt ja alleine dieses Beispiel Schmeling-Halle, die immer noch eine so tolle Halle ist, wo du gerne hingehst, die Volleys spielen da, die Füchse spielen da, Alba spielt da ab und an und. Diese Halle ist immer noch so geil und das 30 Jahre danach.
Korrekt.
Oder? Also das finde ich ist eigentlich das schönste Beispiel.
Und am Ende liegt es an uns, was wir daraus machen. Das ist eine Chance. Ja, ich sag's immer wieder, es ist eine Chance und wir haben diese Chance auch mitzugestalten. Und das bin ich von überzeugt. Machen wir oder werden wir großartig machen, wenn es soweit ist.
Was ist dein Blick auf deine Kinder? vor dem Hintergrund, da jetzt heute als Ronny Raue, einer der 6 Olympische Spiele als Sportler erlebt hat, drum zu kämpfen?
Das, also tatsächlich spielen meine Kinder deine Untergeordnete. Also ich mache das und ich plädiere dafür, weil ich es aus...
Nehmen wir mal die Generation unserer Kinder.
Genau, weil ich es aus Herzen heraus mache. Nicht, weil ich vielleicht die Hoffnung habe, dass meine eigenen Kinder bei den Spielen irgendwann teilnehmen werden.
Nee,
was durchaus möglich wäre.
In welchem Sport übrigens?
Und wie gesagt, Handball, der Kleine, Handball? Und der Große spielt Fußball. Das ist sowieso
also Handball,
so eine
Fußball
Frage.
Ist
okay. Aber
stimmt, du sagst,
ich Handball. Mache es einfach, weil ich weiß, dass es für die ganze Generation, die jetzt heranwächst, einfach einen unheimlichen Mehrwert bringt und vor allen Dingen auch wahrscheinlich sogar noch für die Kinder der Generation, die jetzt heranwächst.
Es ist unsere Verantwortung, in dieser Generation
das
für die nächste zu regeln, ne?
Das ist der Punkt. Wir müssen einfach Verantwortung übernehmen und wenn wir das nicht tun, dann geht es weiter bergab. Und das ist der Punkt, glaube ich, wo allen langsam klar sein muss, dass unsere Generation etwas unternehmen muss und Verantwortung dafür übernehmen muss.
Ich habe vorhin genau hingehört, als du einen Satz gesagt hast, der mich zum Nachdenken nochmal anregt und vielleicht auch den einen oder anderen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer zum Nachdenken anregt, als du gesagt hast, Olympia, Paralympische Spiele, ist die letzte Chance für den deutschen Sport. Warum?
Ja, ich glaube, wir haben leider zu lange uns auf unseren Erfolgen ausgeruht. Mhm. Wir haben zu lange zugeschaut, während andere Nationen viel und intensiv gearbeitet haben an Dingen, haben zu wenig investiert und vor allen Dingen hat dadurch einfach auch die Wertschätzung für den Sport gelitten. Und das sieht man halt, wie gesagt, an Trainern, die wir einfach auch nicht mehr zur Verfügung haben. Es sind immer weniger auch hochklassige Trainer in Deutschland unterwegs, auch weil sie abwandern ins Ausland, weil sie dort besser bezahlt werden. Also wir haben aus diesem, muss man tatsächlich sagen, alten Ostsystem auch viel mitgenommen damals, wo wir uns darauf ausgeruht haben, was sehr, sehr gut war. Aber wir haben es einfach verpasst, uns weiterzuentwickeln, auch weiter zu hinterfragen, wo wir vielleicht besser werden können und sind einfach stehen geblieben. Und das ist jetzt ein Gap, was wir ganz, ganz schwer wieder schließen können. Und wenn wir das schließen wollen, müssen wir auch bereit sein, da wirklich auch zu investieren.
Glaubst du, dass wir mit einer Idee Olympia oder wir wissen, die Spiele 40, sag ich jetzt mal, oder 36, egal, kommen zu uns, dass wir dann mehr Menschen auch wieder für den Sport begeistern, Stichwort hier Ehrenamt, Trainer?
Bin ich von überzeugt, dass das ein unheimlicher Hebel wäre. Also wie gesagt, auch mit der Wertschätzung zusammenhängt. Man sieht dann wieder, dass der Sport eine Wertigkeit hat. Man ist dann auch wieder stolz, Trainer zu sein. Man ist auch wieder stolz, im Ehrenamt zu sein. Und davon gibt es leider immer weniger, weil die Menschen, die jetzt Trainer werden, auch Kinder trainieren, die haben oft nur mit Gegenwind zu kämpfen, müssen ihr eigenes Geld investieren, müssen ihre Zeit investieren. Und da kommt nichts mehr, ne? Weder von der Regierung als auch oft leider von vielen Eltern. Und das hat, wie gesagt, aus meiner Sicht, glaube ich, schon viel damit zu tun, dass der Sport an Wertschätzung einfach verloren hat. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Thema, an dem wir arbeiten müssen.
Denn wenn es die Wertschätzung gibt, auch für die vielen ehrenamtlichen Trainerinnen und Trainer, wenn es die Wertschätzung gibt, manchmal auch mit einer kleinen Fahrtkostenpauschale oder, ja, wir tun das für unsere Kinder. Und genauso wie wir mit dem Sport ja auch groß geworden sind, bei uns gab es ehrlicherweise noch viele tolle Ehrenamtler, wenn ich mich so an meine Kindheit erinnere, ne, so in den 90ern, ja. Da war das mehr verbreitet. Und heute sich selber da in die eigene Nase zu fassen und sich vielleicht auch mal zu hinterfragen, was mache ich eigentlich selbst? Mache ich irgendwo mit? Trainiere ich mal hier, trainiere ich mal da? Ich glaube, diese Antwort kann nur jeder für sich selbst geben. Du bist zweiter Vorsitzender mittlerweile im Kanuverein. Aber grundsätzlich gilt da natürlich eben auch, das weiterzugeben. Und da sind wir wieder bei dem berühmten Kehren vor der eigenen Haustüre, was jeder ja für sich irgendwie auch machen kann. Und sicherlich wäre Olympia da ein ganz, ganz großer Schritt. Abschließend Los Angeles, für dich ein TV-Thema oder Fan-Thema?
Ich hoffe, aber auch ja. Da entwickelt sich die Welt ja anders. Ich hoffe, dass ich auch vor Ort sein darf, wenn das denn so ist und ich in einem Studio sitzen muss und von da aus kommentieren. Aber ich werde alles dafür tun, vor Ort zu sein. Ich bin ja auch IOC und im EOC engagiert und da bieten sich hoffentlich Möglichkeiten, dann auch live Olympia in L.A. zu betrachten.
Und wenn du das alles sagst, plus eben dein Eingangssatz, ich denke olympisch, egal wo diese Bewerbung dann hingeht und egal wie der oder die Mitglieder des Deutschen Olympischen Sportbundes am Ende entscheiden, du wirst bei jeder Bewerbung wahrscheinlich vorneweg mit dabei sein, genau aus den genannten Gründen.
Wenn ich das darf, werde ich das sehr gerne tun, ja.
Am liebsten tun wir es mit Berlin, das ist mir auch, das ist ein uns. Aber grundsätzlich gilt, lasst uns diese Spiele nach Deutschland holen. Ronny, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Dass du unser Gast hier bist in unserem Podcast. Wie gesagt, ich wiederhole es nochmal gerne. Hauptsache Sport heißt dein Podcast, den du mit dem Landessportbund zusammen
machst.
Korrekt, ja. Auch mit vielen, vielen Gästen, auch immer wieder mit auch dem Thema. Natürlich jetzt gerade Fokus auch Richtung Olympische
Spiele. Ja klar, also es geht natürlich um den Berliner Sport an sich, auch um vielleicht Werdegänge, die bestimmte Berliner Sportler durchlaufen haben, aber natürlich auch immer wieder mit der Frage, was für Olympische Spiele in Berlin dem Sport bringen. Jetzt mein letzter Gesprächspartner war Bernd Wohlfahrt. Auch da mal die Gesundheitsperspektive reinzubringen. Warum brauchen wir eigentlich Sport in unserer Stadt? Und auch da, was würde Olympische Spiele vielleicht für einen Hebel ausmachen?
Einer der besten Mediziner, ehrlicherweise, die ich kenne von der Charité. Und ganz doch für viele, viele Jahre schon im Spitzensport mit dabei. Schöne Grüße an dieser Stelle an den lieben Bernd. Ronny, vielen Dank. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne 5 Sterne. Das hilft uns, das ist das eine. Zum anderen folgt uns gerne, damit ihr auch in 14 Tagen die nächste Folge nicht verpasst. Ich sage an dieser Stelle danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Alle, die uns via Video geguckt haben und wenn es euch gefallen hat, erzählt auch gerne weiter. Denn es wird weiter spannende Geschichten geben von Sportlerinnen und Sportlern hier aus Berlin beziehungsweise aus der Umgebung, wie zum Beispiel auch die Geschichte von Ronny Raue. Der kleine Ronny und das große Ziel Olympia, er hat es sich 6-mal erfüllt. Was für eine schöne Geschichte. Danke euch, bis bald.